Jetzt? Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt ist es soweit. Der letzte Tag des Jahres ist gekommen und ich fand das sehr spannend, wie die Bärbel uns sozusagen mitgenommen hat, zurück hat blicken lassen auf das letzte Jahr und dann so einen Blick nach vorne gewagt hat. Ja, und dieses weiße Blatt Papier oder die beschriebenen Stücke Papier, die werden heute nochmal kommen. Also das, ich habe genau dasselbe Bild, aber ihr müsst gut aufpassen, in einem leicht geänderten Kontext, das kann man schnell verwechseln. Man kann schnell das eine mit dem anderen verwechseln. Und ich darf mich jetzt nicht zu sehr in das, also ich könnte mich da drin verlieren und schon vorgreifen. Aber was wird da eigentlich verkrumpelt oder wo wird da eigentlich etwas weggeschnitten, wenn man dieses Heft da so malträtiert? Ist das unser Leben? Ist das wirklich das, wer wir sind? Oder wird da vielleicht nur an einem Teil unseres Lebens etwas rumgeschnitten oder weggeschnitten oder verdreht und verkrumpelt, was aber nicht wirklich unser Leben ist? Wir werden sehen. Ich möchte mit dem Bibeltext einsteigen. Den finden wir im Philipperbrief im 3. Kapitel ab Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus: Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder und Schwestern, und seht auf die, welche so leben oder wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben, wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge, oder man könnte auch sagen, das ganze All, das ganze Universum, sich zu unterwerfen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, oder der ein oder andere, der bei meiner letzten Predigt hier war, da habe ich mit euch 10 Lektionen angeschaut, die ich gelernt habe über das Reich Gottes. Und ich bin noch lange nicht fertig. Heute gewissermaßen kommt die nächste Lektion, also vielleicht für mich eine der wichtigsten Lektionen, wobei die auch einige der Dinge, der Aspekte, die wir letztes Mal schon gehört haben, wieder aufgreift. Was mich besonders freut, ist, dass ich das jetzt nicht aus der Bergpredigt ableiten muss. Also das, vielleicht geht es euch auch so, dass man dieses Reich Gottes und die Bergpredigt oft so schlecht zusammenbringt mit dem Rest des Neuen Testaments, mit den Paulusbriefen, Petrusbriefen, Johannesbriefen und so weiter. Sondern wir werden uns genau aus der Perspektive eines Apostel Paulus anschauen, der etliche Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung diese Worte an eine Gemeinde geschrieben hat. Und ich möchte die Predigt in 3 Teile gliedern, sodass ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Das erste: Was bedeutet es, Jesus als Retter aus dem Himmel zu erwarten? Zweitens: Was ist der Leib der Niedrigkeit? Und was ist der Leib der Herrlichkeit? Und was hat das alles mit dem Bürgerrecht im Himmel zu tun? Und drittens: Wie erwarten wir den Retter und seine Rettung? Nun, wenn wir Himmel hören oder lesen, stehen wir westlich geprägten Menschen sehr schnell in der Gefahr, uns etwas vorzustellen, was erstens räumlich sehr weit weg ist, aber genauso auch, wenn wir das eher religiös deuten, zeitlich sehr weit weg ist. Viele Christen werden bei dem Satz, Jesus als Retter aus dem Himmel erwarten, vor allem oder vielleicht sogar ausschließlich an die Wiederkunft Jesu denken. Retten bedeutet dann, dass er alle Dinge wiederherstellt und damit auch unseren Leib. Und dann hat dieser Text uns nicht mehr viel zu sagen. Sind wir fertig, können wir nach Hause gehen. Weil dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in dem Leib der Niedrigkeit zu verharren und zu warten, dass Jesus wiederkommt und diesem Elend irgendwann ein Ende macht. Aber wenn wir genauer nachdenken, wird uns schnell klar, dass wir das durchaus für möglich halten, dass Jesus auch hier und heute jetzt als Retter in unser Leben eingreift. Meistens erinnern wir uns daran, wenn wir in besonders große Not geraten. Wir verlieren den Arbeitsplatz, wir werden krank oder wir haben eine Beziehungskrise oder was auch immer Not in unserem Leben hervorruft. Und dann wissen wir, wir können uns an Jesus wenden, wir können beten und wir erwarten den Herrn Jesus dort, wo wir sind, im Hier und Jetzt, dass er eingreift, uns hilft, uns rettet. Aber ich denke, der Kontext macht deutlich, dass Paulus hier etwas anderes vor Augen hat. Die Rettung, die Jesus bringt und von der Paulus hier spricht, besteht in der Umgestaltung, in der Transformation unseres Körpers. Und das ist kein einmaliges Ereignis, wie das Gebetserhörungen in großer Not darstellen, sondern es ist ein anhaltender und kontinuierlicher Prozess. Und diesen Prozess erwarten wir von Jesus aus dem Himmel. Aus dem Himmel? Nun, wenn ich den Himmel verstehe, wie ein Jude ihn verstanden hat, dann wird es deutlicher und verständlicher, was Paulus hier meint. Die Juden unterscheiden drei Himmel und nummerieren die durch. Der erste Himmel, das ist das, was uns umgibt, die Luft, die Atmosphäre, das, was so reicht, wie weit wir gucken können, bis es dann oben blau wird. Das, was danach kommt, da wo Sonne, Mond und Sterne sind, das bezeichnen Juden als zweiten Himmel. Und dann haben sie noch einen dritten Himmel, das ist die Sphäre, in der Gott und die himmlischen Wesen leben. Das ist der Teil der Wirklichkeit, der unserer Wahrnehmung verborgen ist, den wir mit den natürlichen Sinnesorganen unseres Leibes nicht wahrnehmen können. Aber der ist nicht außerhalb, ganz weit weg, also sozusagen an den Grenzen des Universums, dann kommt Gott, sondern die Vorstellung der Juden war, nein, nein, die Welt Gottes, das, wo Gott ist, das durchwebt den ersten und auch den zweiten Himmel und hat zur Folge, dass Gott immer und überall präsent ist. Wenn du dir ein Bild vorstellen willst, wie soll das gehen, stell dir mal vor, dein Körper ist erster und zweiter Himmel und du bist in deinem Körper. Wo bist du eigentlich in deinem Körper? Hier oder hier? Oder hier? Du kannst das nicht so sagen. Du kannst dich auch nicht finden in deinem Körper, indem du anfängst, irgendwo aufzuschneiden und zu suchen. Du bist in deinem Körper ganz präsent und du kannst dich zu jedem Zeitpunkt, wie du möchtest, in deinem Körper mit deinem Willen manifestieren. So wie du das willst. Ähnlich, also es ist ein schwaches Bild, aber so ähnlich kannst du dir vorstellen, durchdringt Gott den gesamten Raum. Der Erde, aber auch des ganzen Universums. Wenn Paulus also sagt, dass wir Jesus als Retter vom Himmel erwarten, meint er, dass wir erwarten, dass Jesus aus der uns unsichtbaren Welt heraus in unsere sichtbare Welt hineinwirkt. Und zwar jetzt und hier, genau da, wo wir sind. Und genau da, wo wir Hilfe brauchen, Rettung brauchen. So viel zur ersten Frage. Was bedeutet es, Jesus als Retter aus dem Himmel zu erwarten? Die zweite Frage, was ist der Leib der Niedrigkeit und was ist der Leib der Herrlichkeit? Und was hat das mit dem Bürgerrecht im Himmel zu tun? Es mag uns überraschen, aber unser Bürgerrecht, unsere Staatsangehörigkeit hat viel mehr und viel tiefgreifenderen Einfluss auf unseren Körper oder Leib, wie das Paulus hier nennt, als wir uns das vorstellen können. Oder ich sag mal, als wir uns das bewusst machen. Wir können uns das schon vorstellen und das versuche ich jetzt. Ich versuche euch bewusst zu machen, dass die Tatsache, dass du deutscher Staatsbürger bist und in Deutschland, die meisten von uns in Deutschland aufgewachsen sind, mein Körper hat sich an diese Lebensbedingungen gewöhnt, die in der Welt keinesfalls, also in anderen Teilen der Welt, alles andere als selbstverständlich sind. Wenn ich abends bei Dunkelheit vor die Tür gehen will, dann gehorcht mir mein Körper und zeigt überhaupt keine besonderen Reaktionen von Aufregung oder Angst. Und auch ohne, dass ich eine Waffe bei mir trage. Also dort, wo ich da wohne, ist das so. Aber ich bin mir sicher, die Christiane kann euch in Rio de Janeiro an Orte führen, da würdet ihr abends keinen Fuß vor die Tür setzen. Dein Körper hat es gelernt. Das war mein Problem, als ich in Brasilien bin. Ich bin in Gefahren hineingelaufen und mein Körper hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Mir ging es gut. Und als ich das den Brasilianern erzählt habe, habe ich an ihrem Gesicht gesehen, denen ist das Gesicht eingefroren, das Blut in den Adern gefroren. Die hatten im Nachhinein noch panische Angst, weil ich mich in höchste Gefahr begeben hatte, ohne es zu wissen. Wenn ich zu Hause die letzte Flasche Sprudel, das letzte Päckchen Haferflocken oder den letzten Liter Milch aus dem Kühlschrank nehme, zeigt mein Körper keinerlei Anzeichen von Nervosität. Da kommen keine Schweißperlen auf die Stirn. Warum nicht? Na, weil ich selbstverständlich, mein Körper geht davon aus, Milch ist alle, ich gehe zu Edeka oder Globus oder Aldi oder Rewe und kaufe, was ich brauche. Mein Körper hat offenbar großes Vertrauen in die öffentliche Sicherheit Deutschlands, in die Versorgungsketten und auch in das Gesundheitswesen. Aber das ist nicht für alle Menschen so. Und wenn das nicht für dich so ist, dann lebst du ein anderes Leben. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen in einem kurzen Videoclip. Für die Leute im Livestream, aus technischen Gründen dürfen wir den nicht senden, bitte. Aus rechtlichen, habe ich technisch gesagt, Entschuldigung. Aus rechtlichen Gründen können wir den nicht über den Livestream übertragen, aber er steht in der WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt den Film dann jetzt angucken. Konstantin hat nur noch geringes Vertrauen in das Gemeinwesen von Deutschland und um sich sicher zu fühlen und keine Angst zu haben, muss er viele Dinge tun, die ich und vielleicht manche auch von euch als äußerst stressig und vollkommen unnötig empfinden würden. Also mein Leben, meine Freiheit wäre extrem eingeschränkt, wenn ich permanent Sorge tragen müsste, Vorräte für 3 Monate, mindestens 3 Monate, vorzuhalten, Verfallsdaten zu beachten, die Vorräte wieder zu verbrauchen und dann durch frische zu erneuern. Also ich stelle mir so ein Leben extrem anstrengend vor. Umgekehrt würde Konstantin aber absolut ins Schwitzen kommen und wahrscheinlich mit massiver Angst und vielleicht gar Panikattacken reagieren, wenn er in meine Wohnung umziehen müsste, ohne Verdunklung, ohne Wolldecken, die man dahin machen kann, ohne Vorräte, ohne Medikamente, ohne all das, woran sein Körper sich gewöhnt hat, was er getan hat, um keine Angst zu haben. Nun, und all diejenigen, die jetzt denken, ich würde jetzt in der Predigt sagen, der hat recht und wir haben nicht recht, oder umgekehrt, wir haben recht und er hat Unrecht, die muss ich leider enttäuschen. Weil Recht hat derjenige, der sich auf das reale Szenario vorbereitet. Also das hat er sehr schön herausgearbeitet. Das Entscheidende ist, was ist real, was ist wirklich? Und seien wir ehrlich, was die Zuverlässigkeit des deutschen Staats angeht und die Versorgungsketten und all das, es kann sein, dass sie zuverlässig bleiben, noch 100 Jahre. Es kann sein, dass es morgen der Fall eintritt, auf den Konstantin sich vorbereitet. Das wissen wir nicht. Aber wir merken, es gibt nur eine Wirklichkeit. Entweder hat Konstantin recht, dann ist die Art, wie wir leben, einfach vollkommen verrückt, fahrlässig. Und wir verstehen plötzlich, was Paulus merkt mit so Begriffen, das Ende ist Verderben. Aber umgekehrt, also wenn wir recht haben und Konstantin Unrecht, wenn die Wirklichkeit die wäre, dass unsere Versorgungsketten real sind, dann büßt er wenigstens einen großen Teil des Lebens ein, weil er sich mit Dingen beschäftigt, die überhaupt keine Relevanz und keine Bedeutung für das wirkliche Leben haben. Und alles entscheidet sich an der Frage, was ist real, was ist wirklich, worauf können wir uns verlassen und worauf können wir unser Leben gründen. Ich habe in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, wie Jesus sein öffentliches Wirken begann. Ich möchte das nochmal vorlesen. Das lesen wir in Markus 1, Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium, das Jesus verkündigte, war weit mehr, als dass wir Vergebung unserer Sünden bekommen könnten. Es ist ein Aspekt, ein wesentlicher Teil, aber es ist einer von vielen wesentlichen Teilen. Was Jesus verkündigte, war die Realität, die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Das ist real. Gott regiert und Gott herrscht. Immer noch. Und zweitens die Verfügbarkeit dieses Reiches Gottes für jeden Menschen. Jeder, der möchte, kann Teil dieses Reiches Gottes werden, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, sozialem Status oder was immer du als Kriterium auswählen willst. Jesus lädt alle Menschen dieser Erde ein, Bürger seines Reiches zu werden und alle Vorzüge und Privilegien zu genießen, die damit verbunden sind. Und an der Stelle einen kurzen Kommentar zu, also Andreas hat ja in der Weihnachtspredigt uns aufgefordert, in seine Kommentarzeile was zu schreiben. Was bedeutet es für mich, dass Jesus Licht der Welt ist? Licht, hat er gesagt, macht Dinge, die in der Dunkelheit sind, für uns sichtbar. Also Dinge, die uns verborgen sind, werden für uns sichtbar. Und ich denke, Jesus ist das Licht der Welt, indem er uns die Wirklichkeit des Reiches Gottes vor Augen gemalt hat, deutlich gemacht hat. Er öffnet uns die, oder kann uns die Augen öffnen für das, was real ist. So viel zu meinem Kommentar. Aber beim Eintritt in das Reich Gottes geht es nicht zuerst um Vorzüge und Privilegien. Auch das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Es geht um Identität. Und wir wissen alle von den Diskussionen um das Bürgerrecht Deutschlands, dass wir es irgendwie unlauter und nicht richtig finden, wenn jemand die Staatsbürgerschaft Deutschlands nur wegen der Vorzüge und der Privilegien begehrt, aber die Identität, die damit verbunden ist, ihm völlig gleichgültig ist. Ich will mich nicht so sehr in die Details da verlieren, aber der Zusammenhang zwischen Bürgerrecht und Identität ist mir wichtig und den spüren wir. Man kann nicht einen Teil des Kuchens haben und den anderen Teil weglassen. Leute, und das ist im Reich Gottes nicht anders. Wer Bürger im Reich Gottes werden möchte, muss den Zielen, den Absichten, mit den Zielen und Absichten dieses Reiches übereinstimmen. Aber das ist dann auch schon die einzige Zugangsbeschränkung für das Reich Gottes, die ich aktuell sehe. Ihr mögt mich gerne korrigieren. Aber die spannende Frage wäre jetzt, was ist denn diese Identität? Was ist die Identität eines Menschen, der im Reich Gottes leben möchte? Und die kürzeste Beschreibung, die mir einfällt, ist Agape, Liebe, Leben, Wollen. Agape ist ein griechisches Wort, das eins der vier Worte, die die Griechen benutzt haben, um das Wort Liebe auszudrücken. Und mancher von euch hat schon mal eine Predigt darüber gehalten, für die sage ich das jetzt. Ich habe nicht die Zeit, da ins Detail zu gehen, aber ich wollte es wenigstens genannt haben. Für alle anderen versuche ich eine etwas, also immer noch kurze, aber etwas ausführlichere Beschreibung. Die Identität des Reiches Gottes heißt, du musst lernen wollen, das größte Gebot Gottes zu befolgen und zu leben. Nicht du musst es tun, sondern es muss einfach, du sagst, ja, da möchte ich Teil von sein, das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Dahin möchte ich gemeinsam mit allen anderen unterwegs sein. Du musst es wollen, du musst es lernen wollen. Das größte Gebot, das da heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wer zu Jesus kommt mit dem Wunsch, so zu leben, dem wird er das Bürgerrecht in sein Reich, in seinem Reich nicht verwehren. Er wird ihn in sein Reich aufnehmen, wird ihn lehren, wie man in diesem Reich gemäß dieser Identität und Zielsetzung lebt. Aber jetzt kommt die große Herausforderung für uns und an der meines Erachtens die Christenheit der westlichen Welt seit einigen Jahrzehnten immer verhängnisvoller scheitert. Denn dieser Eintritt in das Reich Gottes ändert einerseits alles und ändert gleichzeitig nichts. Ich spreche in Rätsel. Was meine ich damit? Nun, mit dem Eintritt in das Reich Gottes bekommst du tatsächlich, wie mit einem deutschen Pass, alle Privilegien, Vorzüge, alle Rechte, die mit diesem Bürgerrecht verbunden sind, überreicht. Du hast Anteil. Du kannst darauf zugreifen. Paulus drückt das im Epheserbrief so aus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, mit jedem Himmelsprivileg, das wir denken können, in Christus. Aber das Problem ist, dass wir die meisten Schätze, die meisten Rechte und Privilegien, die damit verbunden sind, noch nicht einmal sehen können, geschweige denn kennen, noch viel weniger unser Leben daran orientieren könnten. Deswegen betet der Apostel einige Verse weiter im Vers 18, Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Aber dieses Wissen um die Realität, das Wissen um all unsere neuen Bürgerrechte muss jetzt anfangen, unseren Körper zu prägen. Und das Problem dabei ist, genau wie in diesem Beispiel von dem Prepper Konstantin einerseits und mir andererseits, dass unser Körper bereits eine Prägung hat. Wir sind eben keine weißen, unbeschriebenen Blätter, wie die Bärbel uns das am Anfang so schön präsentiert hat. Es würde die Sache deutlich einfacher machen. Nein, wir müssen umprogrammiert werden, wir müssen umlernen. Dieser Transformationsprozess ist deswegen nötig, weil unser Körper in einer Umgebung aufgewachsen ist, sei es Deutschland, sei es Brasilien, jetzt mal in dem Vergleich, das führt zu unterschiedlichen körperlichen Prägungen und Reaktionen. Und wenn wir außerhalb des Reiches Gottes aufwachsen, und das betrifft uns alle, dann haben wir eine Prägung bekommen, die uns irgendwie überleben lässt, ohne diese Privilegien, die uns jetzt geschenkt werden. Der Transformationsprozess, von dem wir gehört haben, den bezeichnet Paulus mit den Worten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Und dabei bezeichnet der Leib der Niedrigkeit diese Prägung, die unser Leib erhalten hat, als wir weder Gott kannten noch irgendetwas von seinem Reich wussten. Und daher auch weder Sinn noch Sicherheit für unser Leben aus dieser Realität ableiten konnten. Wir hatten nur unser eigenes Leben und diese Welt, in der wir leben. Und mit dieser für uns wahrnehmbaren Realität versuchen wir nun, unser Leben so einzurichten, dass wir möglichst wenig negative Gefühle, Angst, Leid, Schmerz und möglichst viele positive Gefühle haben können. Freude, Vergnügen, Spaß, Lust. Damit wird aber unser Körper, ob wir das wollen oder nicht, automatisch zur alleinigen Referenz in unserem Leben. Seine Wahrnehmung, seine Empfindungen geben mehr oder weniger den Ton und die Richtung an und wir merken es noch nicht einmal. Aber wir erheben unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse in eine Position, die niemand anderem gehört als Gott. Denn wir ordnen diesen Gefühlen, diesen unseren Bedürfnissen unseres Körpers alles unter. Und wie weit das geht, werden wir gleich noch sehen. Paulus nennt das, dass unser Bauch unser Gott geworden ist. Wenn ihr das am Anfang gehört habt, dann denkt, mir ging das so, ich lese so, deren Gott ihr Bauch ist, dann denkst du, ja, das sind so Lustleute, ne, die schwelgen und die nur noch essen und trinken und irgendwie Partys feiern wollen und so. Dann ist es sehr, sehr, sehr weit weg. Oh nein. Oh nein, schön wär's. Das betrifft uns alle. Wir haben überhaupt keine Alternative, wenn wir Gott nicht kennen. Irgendjemand ist dein Gott. Irgendjemand hat diese Rolle, der du dich unterordnest und deren Befehlen du gehorchst. Der Leib der Herrlichkeit bezeichnet im Kontrast dazu die Prägung, die unser Leib erhalten kann, wenn er lernt, in der Realität, in der Wirklichkeit des Reiches Gottes zu leben. Dieser Leib hat nun in Gott einen Referenzpunkt, der außerhalb seiner selbst liegt und damit nicht mehr sklavisch seinen Gefühlen unterworfen ist. Ich wünschte, ich könnte das so gut begreifen, wie ich das sagen kann. Und darüber hinaus hat er die Zusage, dass dieser Gott vollkommen gut und vollkommen Liebe ist und nichts zulassen wird, was nicht am Ende in der Gesamtschau aller Dinge gut sein wird. Hör genau hin, was ich nicht sage. Was am Ende zu deinem Guten dienen wird. Weil das kann sein, dass diese Gleichung hier auf der unsichtbaren und erfahrbaren, erfassbaren Ebene nicht aufgeht. Es gibt Lebensbiografien, wo du sagst, wo ist da der gute Gott? Das bleibt offen. Das ist auch, Paulus hat es nie behauptet, dass alle Dinge uns zum Guten wirken, denen, die Gott lieben. Er hat gesagt, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Es wird am Ende ein gutes Ganzes sein, was Gott mit dieser Welt gemacht hat. Darauf können wir uns verlassen. Und das ist so wohltuend, weil es setzt uns hinein in Freiheit. Freiheit insbesondere von der Sklaverei unserer Gefühle und unserer Bedürfnisse. Aus dieser Gewissheit, aus dieser Sicherheit ist der Leib der Herrlichkeit in der Lage, die Identität des Reiches Gottes zu leben, auch wenn die Emotionen für den Leib der Niedrigkeit es völlig unmöglich erscheinen lassen. Der Leib der Herrlichkeit kann lieben, wenn er gehasst wird. Er kann dienen denen, die ihn ablehnen, und er kann Gutes tun, wenn man ihm Böses antut. Und Jesus von Nazareth ist das Licht der Welt, weil er mit seinem Leben den Leib der Herrlichkeit für unsere Sinnesorgane sichtbar macht. Jesus hat uns gezeigt, wie man als Bürger im Reich Gottes die Identität des Reiches Gottes wirklich tatsächlich leben kann. Und er hat mit seinem Leben demonstriert, bewiesen, dass es unter allen Umständen möglich ist, mit unserem von Gott gegebenen Leib, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und Jesus möchte, dass wir lernen, mit unserem Körper genau dasselbe zu tun. Und zwar nicht irgendwann, sondern er möchte, dass wir hier und jetzt und heute damit anfangen. Dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen, alles, was wir tun, im Wort oder im Werk, es soll alles diese Identität des Reiches Gottes zeigen und zum Ausdruck bringen. Und das ist Gottes Liebe. Und die Liebe sucht immer das Gute für den anderen. Ganz egal, wie die Umstände sind. Dritter Punkt, wie erwarten wir jetzt den Retter und seine Rettung? Also ich hoffe, ihr merkt, dass wir Rettung brauchen. Also ich merke es sehr deutlich. Und das liegt einfach daran, dass das Programm dieses Leibes der Herrlichkeit das absolute Gegenteil von dem ist, was unser Körper gewohnt ist, bevor er in das Reich Gottes eingetreten ist. Also bis dahin war er gewohnt, dass seine Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, die waren ultimativ. Das heißt, sie haben im Letzten immer darüber bestimmt, was getan wird in unserem Leben. Und die Transformation unseres Leibes vom Leib der Niedrigkeit zum Leib der Herrlichkeit bedeutet, bei Licht betrachtet nichts Geringeres, dass unser Bauch, unsere Bedürfnisse, die Sehnsüchte, Wünsche vom Thron gestürzt werden, den sie Gott gleich eingenommen haben und diesen Thron wieder dem überlassen, dem er rechtmäßig zukommt. Dem, der uns geschaffen hat, der unser Gott ist und der jetzt unser Retter werden möchte. Jesus. Und die Transformation ist ein Kampf, machen wir uns da nichts vor. Eine Unterwerfung des Leibes der Niedrigkeit wird ein Kampf sein, der lässt das nicht einfach mit sich machen. Er wird sich wehren und es erfordert eine Kraft viel größer als die, hör gut zu, viel größer als die deines eigenen Willens. Deine Willenskraft reicht nicht aus, um deinen Leib zu transformieren. Also wenigstens nicht diesen Transformationsprozess in einem sozusagen hinzuzaubern. Und das ist oft das Problem. Wir wissen, was richtig ist. Wir wollen das Gute tun. Aber was rauskommt, ist nur Müll. Und das ist genau diese Situation, die Paulus im Römer 7 beschrieben hat. Das war ein kurzer Moment, also eine Phase seines Lebens, wo er in das Reich Gottes eingetreten war, wo er gemerkt hat, wow, so ist es richtig und wir können das alles tun. Und in der Ausführung merkt er, oh, es kommt aber nicht raus. Und dann dieser Verzweiflungsstrahl, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Aber dann sagt er, Dank sei Gott, der uns gerettet hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese Errettung ist möglich. Und wenn du dann Römer 8 weiterliest, dann siehst du, wie er das beschreibt. Die Kraft ist da. Paulus sagt das, nach der wirksamen Kraft, mit der Jesus vermag, auch das ganze Universum sich zu unterwerfen. Es ist genügend Kraft da. Und unser Wille reicht zwar nicht aus, um den Kampf zu gewinnen oder um diese Transformation hinzubekommen. Und doch ist unser Wille absolut entscheidend. Er ist genauso entscheidend wie die Kraft des Retters. Jesus hat die Kraft, unseren Leib umzugestalten, aber er wird es nur tun, wenn wir es wirklich wollen. Und dieses Wollen wird sich leider nicht auf ein Lippenbekenntnis beschränken lassen. Es reicht nicht, in einem Gebet dem Herrn Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich will das jetzt wirklich. Nein, ob du das willst oder nicht, entscheidet sich oder wird deutlich daran, ob du den Anweisungen deines Retters folgst. Wir sind manchmal so komisch. Also in Fragen des Glaubens versuchen wir plötzlich neue Gesetze zu erfinden, die es im Leben nicht gibt. Schaut euch mal an, wie würden wir denn erkennen, dass jemand von einem Arzt gerettet werden will? Angenommen, der Arzt sagt dir, dass deine Brustschmerzen, die du da gerade hattest oder hast, von einem akuten Herzinfarkt herrühren und er dir anbietet, dich aus dieser lebensbedrohlichen Lage zu retten. Dann genügt es nicht zu sagen, dass du das gerne annehmen möchtest, aufstehst und wieder nach Hause gehst. Du musst den Anweisungen des Arztes folgen. Du musst dich einer großen Operation unterziehen. Du musst ihm erlauben, deinen Brustkorb aufzuschneiden und die Engstellen deines Herzens wieder zu öffnen. Und damit ist das noch nicht zu Ende. Nach der OP wirst du die verordneten Medikamente einnehmen und viele davon dein ganzes Leben lang. Du wirst dich einer Reha unterziehen und die Ratschläge beherzigen, die man dir dort im Hinblick auf Ernährung und Bewegung gibt. Wenn du das willst, wenn du dich retten lassen willst, dann ist genau das, was du tust. Und jetzt kommen wir zu einer kritischen Stelle in dieser Predigt und ich hoffe, dass ich die richtigen Worte finde. Die Therapie für die Transformation unseres Leibes hin von der Niedrigkeit, von dem Leib der Niedrigkeit hin zum Leib der Herrlichkeit, die ist radikal. Sie funktioniert nur, wenn wir bereit sind, dieses alte Ich, Körper, erdzentrierte Leben aufzugeben. Jesus erklärt seinen Jüngern, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wir kennen das ja nur, Gott sei Dank, nur aus religiösen Texten, dieses sein Kreuz auf sich nehmen, aber für die Menschen damals war das real. Wenn du jemanden gesehen hast, der sein Kreuz trägt, wusstest du, das war's. Nee, morgen gibt es für ihn nicht mehr. Das sind harte und wirklich schwer verständliche Worte, aber es kann uns ein bisschen trösten, dass die Jünger das zunächst auch nicht verstanden haben. Und dass sie es zunächst auch nicht einsehen wollten. Erinnern wir uns mal, wie das dem Petrus erging, als Jesus fragte, ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn und spricht, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn des Jona. Diese Erkenntnis hat der Vater im Himmel dir gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Unmittelbar danach lesen wir, danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm Petrus ihn zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Herr, Das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. Petrus war ein Feind des Kreuzes. Ihr Lieben, und wir sind oft Feinde des Kreuzes für uns selbst. Wir sagen das oft zu uns selbst, das möge dir nie geschehen. Aber wir sagen das leider auch zu Menschen, zu anderen Menschen, die in Lebenssituationen sind, die wir nicht mehr denken können, wo wir denken, das kann Gott denen nicht zumuten. Aber wenn das der Weg Gottes ist für sie, dann werden wir zu Feinden des Kreuzes. Und das hört mit Worten leider nicht auf. Schauen wir uns das Beispiel von Petrus an. Einige Monate später nimmt er ein Schwert in die Hand und er ist bereit, das Ohr des Knechtes des Hohen Priesters einfach abzuschneiden. Ist das die Identität des Reiches Gottes? Ist das eine Tat der Liebe? Nein, aber so reagieren wir, wenn wir das Reich Gottes nicht kennen und wenn wir das Kreuz vermeiden wollen. Wir handeln auf eigene Faust und wir verletzen das Gebot der Liebe, weil wir uns dazu gezwungen sehen. Petrus hatte schon viel von der Wirklichkeit des Reiches Gottes erlebt. Macht euch das mal klar. Er hat ungezählte Wunder beobachtet, die Jesus getan hat. Aber noch nicht genug. Er hat selbst heilen und Dämonen austreiben dürfen. Er ging auf dem Wasser und er war dabei, als Jesus Brote und Fische vermehrt hat. Aber all das reichte nicht aus. Es reichte nicht aus, um seinen Leib der Niedrigkeit in den Leib der Herrlichkeit zu transformieren. Und so muss er am eigenen Leib erleben, wie dieser Leib der Niedrigkeit scheitert und ihn in die tiefste Finsternis seines Lebens führt. Um den eigenen Kopf zu retten, muss er schließlich den Menschen, den er am meisten liebte, in den er die größten Hoffnungen gesetzt hat, dem er Treue bis in den Tod geschworen hat. Er muss verleugnen, ihn auch nur zu kennen. Petrus wollte ein guter Mensch sein, absolut. Aber am Ende muss er feststellen, dass sein Leib der Niedrigkeit im Angesicht des Todes keine Wahl mehr hat, das zu tun, was er für gut und für richtig hält. Er muss sich gegen die Liebe entscheiden oder selbst sterben. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus begreift, er begreift nicht nur, was er getan hat, sondern die ganze Hoffnungslosigkeit eines Lebens, für das der irdische Tod eine unüberwindbare Grenze darstellt. Aber genau diese Grenze und die damit verbundene Hoffnungslosigkeit wird am Ostermorgen durchbrochen, als Jesus von den Toten aufersteht. Hier fängt Petrus an und fangen alle Jünger an zu ahnen, dass Menschen, deren Bürgerrecht im Himmel ist, selbst den Tod nicht fürchten müssen. Sie begreifen, dass ihr Leben nicht von ihrem Leib abhängt, dass der Leib nur ein Werkzeug ist, das ihnen für eine Zeit anvertraut ist, um in dieser Welt, in der Realität des Reiches Gottes zu leben, um Gott und die Menschen unter allen Umständen lieben zu können. Das Kreuz Christi rückt die Bedeutung des Leibes in ein völlig neues Licht. Er, der Leib, hat uns bisher vorgegaukelt, dass er unser Leben sei und dass wir mit ihm auch unser Leben verlieren würden. Ja, er ging in seinen Forderungen sogar noch weiter und sagt, wenn mein Leib nicht das bekommt, was er will, was er begehrt, dann verpasse ich das Leben. Und Jesus demonstriert durch seinen Tod am Kreuz, dass im Reich Gottes das Ende des Leibes nicht das Ende des Lebens ist. Dass der Leib im Reich Gottes lernen kann, die Feinde zu lieben, auch wenn sie ihn hassen, Schaut euch die Zeit vor, die Stunden vor der Kreuzigung an, was Jesus an seinem Leib erduldet hat und trotzdem nicht gehasst hat, sondern immer wieder Gutes getan hat den Menschen. Ja, das ist der Leib im Reich Gottes. Er kann lernen zu lieben bis in den Tod hinein. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, vor dem wir vor 2 Wochen mit Angelikas Einleitung waren. Jesus hat so viel mehr mit seiner Gemeinde, mit seinen Jüngern vor, als ihnen nur die Sünden abzuwaschen. Er will, dass das Schwein wirklich aufhört zu stinken, das Schaf keine Flöhe mehr hat und dass sogar die Nase des Rindviehs aufhört, Schnupfen zu haben und zu laufen. Jesus möchte unsere Körper transformieren. Er möchte uns lehren, dass wir zu jeder Zeit und an jedem Ort lernen können, in der Identität des Reiches Gottes zu leben. Und das bedeutet für mich, ihn als Retter aus dem Himmel zu erwarten. Er will uns heute ein Stück mehr in den Himmel hineinbringen und morgen und übermorgen, und er wird damit erst aufhören, wenn wir entweder unser irdisches Zelthaus, wie Paulus das so schön nennt, ablegen oder er in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Aber ob so oder so, wir dürfen bis dahin Großes und noch Größeres von ihm erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestalten wird. Amen. Ja. Du wolltest ein Lied? Ja, gerne.